Gottesdienst um Jesus. Das ist ja klar, hoffentlich auch. Aber wir haben in dieser Serie probiert, ganz bewusst seine Erhabenheit, seine Herrlichkeit in Fokus zu nehmen. Wir haben über seine herrliche Erscheinung geredet, über seine Ausstrahlung, über seine Autorität, darüber, dass er der Erste und der Letzte ist, dass er wiederkommt, dass sich jedes Knie vor ihm wird beugen. Und ich weiß nicht, was das in ihr ausgelöst hat. Mir hat ganz vieles wirklich zutiefst angesprochen, hat mich berührt. Und gleichzeitig, das ist ja manchmal bitter, gleichzeitig auch frustriert. Weil ich gemerkt habe, wir haben zwar Begriff, um über Grösse und Herrlichkeit von Gott zu reden. Weißt, ein Wort hat man noch schnell gefunden. Und ich habe gemerkt, mit dem Begriff habe ich aber noch gar nichts verstanden. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich komme wie nicht weiter und kann da nicht reindringen. Wahrscheinlich sind einfach wir Menschen so begrenzt in unserem Vorstellungsvermögen. Wir sind gekommen, so der erste Lockdown, den wir hatten, wo es darum gegangen ist, jetzt braucht die Wirtschaft Hilfe und Unterstützung. Und wir haben gesagt, klotzen, nicht kleckern. Und dann sind namhafte Ökonomen aufgestanden und gesagt, es braucht 100 Milliarden Franken. Und jetzt im Rückblick wissen wir, seit 10 Milliarden braucht immer noch mega viel, ist klar. Aber die Experten waren um einen Faktor 10 daneben. Und offensichtlich ist es am Menschen wie fast nicht möglich, zwischen 10'000 Millionen und 100'000 Millionen Franken. Das können wir uns gar nicht vorstellen, es ist einfach mega viel. Und die Herrlichkeit von Jesus, seine Würde, seine Macht, seine Autorität, seine Heiligkeit, übersteigt unser Vorstellungsvermögen so grenzenlos. Und das frustriert mich. Und meine Frage war zum Abschluss dieser Serie, wie kann denn das etwas in meinem Leben auslösen? Und was genau soll denn ausgelöst werden? Und zum Abschluss hilft es uns vielleicht, wenn wir einfach noch einmal Perspektive wechseln. Wir haben bis jetzt viel über die persönliche Begegnung von Johannes mit Jesus geredet. Und ab Offenbarung 4 wird er eingeladen, in den Thronsaal Gottes hineinzutreten. Und er ist dort irgendwie als Beobachter im Hintergrund. Er spielt keine wesentliche Rolle, sondern man hat das Gefühl, er kann einfach wie zuschauen. Und im Zentrum des Geschehens steht Jesus. Aber überraschenderweise ganz anders als in dieser herrlichen Ausstrahlung, die er am Johannes begegnet ist. Fast unscheinbar ist er beschrieben als ein Lamm, als ein geschlachtetes Lamm mit der Wunde vor Schlachtung. Nicht ein pompöser König, nicht ein riesen Thron, sondern einfach ein Lamm. Es ist eigentlich nicht viel mehr als einfach der Begriff, es steht dort, ein Lamm mit diesen Wunden. Aber man spürt, dass von dieser Person eine Autorität und eine Würde ausgeht, die nicht in Wort zu fassen ist. Es wird nicht einmal probiert. Und genau auf das möchte ich raus. Wir werden heute nicht noch einmal Begriffe wälzen und probieren, die Begriffe, die zu gross sind, zu fassen, sondern wir schauen einfach auf die Reaktion, die die Herrlichkeit von Jesus ausgelöst hat. Rings um den Thron Gottes in seiner unmittelbaren Gegenwart sind vier herrliche Wesen beschrieben, die Tag und Nacht Gott anbeten. Und dort dazu 24 Würdenträger, Älteste werden sie genannt mit einer Krone, die vor dem Thron, weil das Gotteslob einstimmen und vor dem Thron Gottes niederfallen. Und offensichtlich haben sie grosse geistliche Einsicht, weil sie erklären manchmal am Johannes etwas, das er nicht rauskommt. Und dann kommt Jesus in Fokus. Und die Wesen und die Ältesten fallen nieder und beten Jesus an. Und hier möchte ich einsetzen und lesen mit uns Offenbarung 5, Vers 11. In der Bibel heißt, schlägt euch das auf, Offenbarung 5, Vers 11. Aber die erste Aussage, die kennen wir eigentlich auswendig, weil es ein Lied gibt, das wir oft gesungen haben. Ich sah dann eine unzählbare große Schar von Engeln. Tausend mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende. Sie stand im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen, um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe des ganzen Universums, hörte ich mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht. Für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und die vier lebendigen Wesen antworteten, Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten ihn an. Ja, es ist fast auf den Tag genau, 2 Monate her, dass wir als Zog-Family hier in der Lounge unsere Weihnachten gefeiert haben, Familienweihnachten. Ich mag mich erinnern, mein Bruder mit der Gitarre haben wir gesungen, ein König ohne Krone. Ein König ohne Geld. So bist du heute geboren, so kommst du zu uns auf die Welt. Das ist Weihnachten. So ist Jesus gekommen, ein König ohne Krone. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Er ist auf die Welt gekommen, schwach, unscheinbar. Wenn die Engel nicht noch so ein Show gemacht hat, hat das gar nicht mehr gemerkt. Unscheinbar schwach, aber längstens hat er seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen. Längstens ist er verherrlicht. Und bis ihrer Wiederkunft wird alle Welt erkennen, wer der Jesus ist. Und alle werden ihn anbeten. Wenn wir in der Evangelien von Jesus lesen, dann fällt ja eins auf. Solange Jesus auf dieser Welt war, hat er seine Herrlichkeit weitgehend verborgen. Ab und zu blitzt sie auf. Rückblickend sehen wir sie zwischen den Zielen. Aber weitgehend verborgen. Manchmal hat er Menschen geheilt und gesagt, sag's niemandem. Die Volksmenge wollte ihn zum König machen. Was macht Jesus? Er entzieht sich ihnen. Bei diesem triumphalen Einzug in Jerusalem, wo er gepriesen wird, es hat ein Wort genügt. Und die Menge hat zu ihrem Schwert gegriffen und hat ihn zum König gekrönt. Ein Wort. Er hat das nicht gesagt. Selber hat Jesus sich immer mal wieder als Menschensohn bezeichnet. Und klar, jetzt rückblickend ist euch schon klar, dort innen ist etwas verborgen. Der Prophet Daniel hat das ja beschrieben in einer Vision, dass einer gekommen ist, der aussieht wie ein Menschensohn und ihm wird Herrlichkeit und Macht geben in alle Ewigkeit. Es ist so ein versteckter Hinweis, aber es war bis am Schluss nicht ganz klar gewesen. Wo Jesus an Pilatus vorgeführt wird, reibt sich der die Augen. Und aus einer Mischung, halb spöttisch, halb ungläubig, bist du der König der Juden? Weil seine Ankläger unbeabsichtigt eigentlich seine wahre Identität enthüllt haben. Sie haben gedacht, wenn wir ihn als Revolutionär und Gefahr für Pilatus herstellen, dann wird er am schnellsten umgebracht. Das war ihre Absicht. Unbeabsichtigt haben sie prophetisch eigentlich seine Identität enthüllt. Bist du ein König? Unglaublich! Du sollst ein König sein. Man sieht es dir gar nicht an. Wo sind denn deine Diener? Wo ist denn deine Macht? Wo ist deine Pracht? Jesus sagt, ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, die Herrlichkeit, die Autorität von Jesus lässt sich in den Evangelien erst erahnen. Aber auch wenn sie in dieser Welt noch nicht offenbar ist, so ist sie in der geistlichen Welt längst enthüllt. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Was bedeutet das? Wo Jesus gegangen ist, hat er doch zu seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat ja Macht. Apostel Paulus sagt, in ihm sind alle Schätze vor Weisheit verborgen. Wir können jetzt jedes Element durchgehen, das hier aufgezählt ist in dieser Anbetung und uns fragen, fehlt ihm denn irgendetwas, dass er das soll empfangen? Ist er zu wenig reich? Braucht er unser Geld? Ist er zu wenig geehrt? Braucht er unsere Anbetung, weil seine Stellung noch nicht gesichert wäre? Um das geht es hier überhaupt nicht. Hier steht, würdig bist du zu empfangen. Das heisst, das steht dir alles zu. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, seit Hunderten von Jahren. Das hat einen Nachteil. Wir haben nicht so viel Verständnis dafür, was Würde wirklich ist. Ja, wirklich da unsere Lebenswelt durchscannt und überlegt, gibt es das irgendjemandem? Ich meine, selbst wenn du Bundesrat Maurer am Bahnhof triffst, Frutigen, was ja vorkommen kann, und du sagst ihm, guten Tag, Herr Maurer, dann ist er nicht beleidigt. Obwohl er ein Bundesrat ist, es gibt nichts Höheres in der Schweiz. Und wir können ihn einfach so anreden. Kürzlich hat ja Bundesrätin einen Autostöppler einfach so mitgenommen. Am ehesten, so ein bisschen, blitzt es auf, was Würde ist an einem Hochzeitsfest. Das ist fast mein liebster Moment, wenn hinten die Türen aufgeht und das Brutpaar reinkommt. Und alle stehen auf. Dann kann ich, das Brutpaar kommt rein, alle stehen auf. Wow, das haben wir verstanden. Heute an diesem Tag steht das Brutpaar im Mittelpunkt. Es ist eine schlechte Idee, am Brutpaar die Show zu stellen, an diesem Tag. Man sollte auch als Gast sich überlegen, was lege ich an, dass ich nicht das Brutpaar überstrahle. Oder? Das, Frauen überlegen sich, glaube ich. Also Männer nicht, ist ja klar. Aber Frauen überlegen sich so Sachen. Was muss ich machen, dass ich nicht die Frau, das Brut nicht die Show stelle, weil heute an einem Tag steht sie im Mittelpunkt. Heute ist sie würdig. Die Aufmerksamkeit zu empfangen. Und genau das ist hier eigentlich beschrieben. Teenager, die kennen vielleicht Robin Hood oder so. Dort ist genau ähnlich, dass damals in England, das ist der wahre Hintergrund von dieser Geschichte, dass nur die Adligen würdig waren, zu jagen. Die haben ihnen gehört. Niemand hat das wagen, die Würde anzupacken. Also wenn wir vielleicht das biblische Beispiel noch nehmen. Im Buch Daniel ist ja beschrieben, warum er ins Gefängnis in die Löwengrube gekommen ist. Dass seine neidischen Konkurrenten einen Plan ausgedacht haben, dass sie am König ein Gesetz untergejubelt haben, einen Monat lang darf man nur dir etwas bitten. Hast du das auch schon gelesen? Und gedacht, was ist das für eine schräge Sache? Aber es geht genau um das. Der König ist würdig, als einzige Bitte zu erfüllen. Das ist ein Zeichen von seiner Macht. Und der König Darius ist so geschmeichelt ab dieser Idee, dass er das genau so erlässt und schreibt und so geht. Die Herrlichkeit von einem König zeichnet sich darin aus, dass er seine Macht nicht teilen muss. Er ist würdig, alle Macht zu empfangen. Er muss sein Reichtum nicht teilen. Er muss nicht Verbündete zahlen. Im Alten Testament liest man oft davon, dass der König in den Tempel gegangen ist, einen Schatz nimmt und dem geschickt hat oder dem, bitte komm mir zu Hilfe. Ein mächtiger König hat das nicht nötig. Er muss sein Reichtum nicht teilen. Er ist würdig, alles zu empfangen, auf sich zu vereinigen. Und hier sind sieben Elemente, die aufzählt, womit nicht nur gelesen haben, sondern erzählt haben. Sieben Elemente aufzählt. Und sieben, das ist in der Offenbarung konsequent die Zahl von Vollkommenheit. Die Anbetung hier drückt eins aus. Du bist würdig. Jesus, du bist würdig, die vollkommene Königsherrschaft anzutreten. Niemand kann dir etwas streitig machen. Du bist der König von allen Königen, der Herr von allen Herren. Das ist Jesus. In dieser Welt noch verborgen, aber in der geistlichen Welt sonnenklar. Und es ist ein Privileg für uns, dass wir hier hineinschauen und das miterleben dürfen. Und gegen die Ränder dieser Vision verblasst es irgendwie. Er sieht, Johannes sieht nicht mehr, er hört nur noch rufen. Und die ganze Schöpfung ist Teil von diesem Gotteslob. Wahrscheinlich ist das wie eine Vorausschau, weil hier am Anfang der Offenbarung ist das ja noch nicht klar, dass sich alle vor Jesus beugen. Es kommt noch der ganze Kampf und so weiter. Aber dass er das hier schon gehört, ist wie ein Zeichen. Es ist klar. Es ist keine Diskussion. Man muss nicht verhandeln. So ist es. So, das ist Jesus. Das ist die Reaktion auf seine Würde. Und unsere Frage heute, die uns beschäftigen muss, ist, denkst du, dass das unser Umgang mit Jesus, unsere Beziehung zu ihm, irgendwie beeinflussen sollte? Teenies, ich bin sicher, die hat euch auch schon genervt, wenn ihr das Gefühl hattet, die werden jetzt wie ein Kind behandelt. Ich bin doch kein Kind mehr, ich bin doch jetzt Teenie. Als wir klein waren, also ich, meine Schwester war das Bärbeli. Und wer ich war, das habe ich glaube ich verdrängt, keine Ahnung mehr. Also sie ist 2 Jahre älter als ich, also wir sind beide, diplomatisch ausgedrückt, näher bei 50 als bei 40. Einfach, dass wir das klargestellt haben. Und wäre es nicht extrem unpassend, wenn jetzt jemand würde kommen und sagt, ah, hallo Bärbeli. Zu einer 47-jährigen Frau. Hallo Bärbeli. Und dann nicht die, sondern das Bärbeli, das Bärbeli. Das geht doch gar nicht. Und schaut, genau das ist unsere Herausforderung. Jesus, ein König ohne Krone. So ist er auf die Welt gekommen. Aber mittlerweile ist er eingesetzt in alle Herrlichkeit. Vielleicht hat irgendjemand hier von uns, ich weiß es nicht, so einen Sandkastenfreund, der wirklich Karriere gemacht hat. Das ist ja gäbig heute mit Facebook und so. Kann man das so ein bisschen mitverfolgen? Ich habe mal gesehen, einer von meinen Schulkameraden ist irgendwie von einer Bank Kontinenzleiter geworden, aber kein Kontakt, keine Ahnung. Angenommen, du hättest so einen Sandkastenfreund, der jetzt wirklich auf der obersten Stufe steht. Und du würdest dem begegnen. Spürst du, dass das irgendwie ein bisschen eine Spannung auslöst? Dass man sich nämlich fragen würde, wie soll ich das machen? So der Spitzname von früher, wie wir uns früher gehören, ist irgendwie nicht mehr so passend. Aber geht so, Sitze, Herr Doktor, Sandkastenfreund, ja, das geht irgendwie auch nicht. Oder womöglich, plötzlich habe ich gemerkt, wenn ich so jemanden hätte, ich weiß gar nicht, ob ich mich erkennen würde. ob ich überhaupt in die Nähe gehen will. Weil wenn du kommst und sagst, aha, und du merkst, er weiss nicht mehr, wer du bist. Das ist der Worst Case. Das ist maximal peinlich. Also lieber vielleicht im Hintergrund bleiben und obwohl das die Sandkastenfreunde sind. Best friends ever. Getraut man sich nicht mehr, die Beziehung wieder aufzunehmen. Das Beste wäre doch eine Begegnung, die irgendwie das Frühere erhaltend und aufnimmt und den neuen Status kann integrieren. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber um das geht es. Die Vertrautheit von früher erhalten, aber nicht kumpelhaft, sondern irgendwie mit Respekt und Anerkennung. Vor dem Erreichten, vor seiner Position, von dem, was er ist. Und wenn wir vor Jesus kommen, ist genau das unser Spannungsfeld. Dass wir die zwei Pole, die ich jetzt beschrieben habe, dass wir die zusammenbringen. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist uns näher gekommen. Er ist zu uns ins Boot gestiegen. Er sagt zu seinen Jüngern und er sagt uns, dass er dann auch zu uns. Du bist mein Freund. Ich nenne euch Freunde. Seine fast letzten Worte waren, ich gehe, ich habe noch etwas zu tun, aber dann hole ich euch zu mir, weil ich will, dass ihr in mir Nähe seid. Das sagt man doch zu Freunden. Vertrautheit kommt hier zum Ausdruck. Und gleichzeitig ist er der herrliche Verstandene. Und wenn wir das Privileg haben, in die geistliche Welt hineinzuschauen, wie Offenbarung 5, dann sehen wir, dass die höchsten geistlichen Autoritäten, die Wesen, die Ältesten und alle Engel sich von Jesus einfach hinwerfen und ihn anbeten. In Ehrfurcht würdigt das Lamm. Und spüren wir, in aller Vertrautheit, und die wollen wir unbedingt bewahren, aber ist Jesus keineswegs einfach ein Kumpel? Kannst du dir die Szene, die Fortsetzung von dieser Szene so vorstellen, dass Johannes Jesus erspäht, zwei Älteste auf die Seite schiebt, zu Jesus geht, auf die Schulter klopft, hey Jesus, alter Krieger. Nein! Jesus ist würdig. Er ist der König. Der König von allen Königen. Oder Johannes ist zutiefst von dieser Ehrfurcht ergriffen. Und jetzt noch einmal die andere Seite. In aller Ehrfurcht. Es wäre genau so ein Missverständnis, wenn man würde denken, ah, Jesus, das war mal mein Freund. Aber jetzt ist er mit Wichtigerem beschäftigt. Wer bin ich schon, dass er sich für mich interessieren würde? Wer bin ich schon, dass ich in seine Nähe kommen möchte, wenn da Millionen von Engeln ihn anbeten? Was sollte ich dort in seiner Nähe tun? Wer bin ich schon, dass ich ihn belästigen mit dem, was mich bewegt, dem, was mich herausfordert, dem, was mich traurig macht? Das wäre ganz so falsch. Wir müssen die zwei Elemente, die Vertrautheit und die Ehrfurcht, die müssen wir zusammenhalten. Unser Umgang mit Jesus soll geprägt sein von einer, ja, ich nenne es jetzt mal so, ehrfürchtigen Vertrautheit. Oder von einer vertrauten Ehrfurcht, egal wie man das formuliert. Beide Elemente zusammen. Mein Freund Jesus ist der König von allen Königen. Dem habe ich das so formuliert. Mein Freund Jesus. Und wir halten beides fest. Er ist König von allen Königen, aber er ist mein Freund. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, das nehme ich jetzt ja Wunder, wo du das aus diesem Text rauslesest. Mein Freund Jesus. Kommt nicht vor, hast du gemerkt? Wenn wir uns in Reihe 37.855 einordnen können, können wir uns schon vor uns setzen. Und näher zu Jesus werden wir nie kommen in unserem Leben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weißt du, wieso? Weil da steht, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Hier steht nicht, würdig ist der Sohn Gottes. Hier steht nicht, würdig ist Jesus, der König von allen Königen. Und das ist ganz entscheidend, weil Jesus ist der Sohn Gottes. Und selbstverständlich hat er von allem Anfang an für uns Menschen unfassbare Würde und Macht und Herrlichkeit. Selbstverständlich. Es steht im Wort Gottes, dass die ganze Schöpfung durch ihn geworden ist und dass all die ganze Schöpfung auf ihn ausgerichtet ist. Dass er zu allen Zeiten angebetet worden ist, selbstverständlich. Und eines ist es gleich aufgeblitzt, wo nämlich der Petrus mit seinem Schwertli ihn hat verteidigen wollte, als er gefangen geworden ist, sagt Jesus, relax, easy. Ein Wort, und mein Vater im Himmel wird 12 Legionen Engel schicken. Aber hier steht nichts von dieser Herrlichkeit, sondern was steht? Würdig das Lamm, das geschlachtet ist. Hier geht es nicht um die Würde, die Jesus als Gottes Sohn zusteht, sondern um die Würde, die er durch sein Gehorsam, durch seinen Sieg über Satan, dadurch, dass er uns eine Lösung geschaffen hat, die hat er sich verdient. Unmittelbar von unserem Text ist schon mal ein Lobpreis. Und da steht, würdig bist du, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Du hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Du hast sie zu Mitherrschern und Priestern für unseren Gott gemacht. Das ist der entscheidende Punkt. Freigekauft aus Lamm. Das ist hier der Inbegriff, der Grund von seiner Würde. Gott hat uns nämlich nicht einfach der Macht von Satan entrissen. Er ist ja der Stärker. Er könnte das. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben in Europa. Dass der Stärker, der etwas kann, aber nicht immer im Recht handelt, oder? Und Gott hat in seiner Grosszügigkeit einem Mensch die freie Wahl gelassen, ihm zu vertrauen oder dem Teufel zu vertrauen. Und er ist das Risiko eingegangen. Adam hat zusammen mit der Eva eine Entscheidung getroffen. Und hat die Menschheit unter die Herrschaft von Satan geführt. Und seither jeder Mensch mit Sünde infiziert, so dass wir von Gott getrennt waren. Und wegen dem nicht einfach eine Befreiung mit Macht, wo Gott sagt, so, die Zeit ist abgelaufen, ich nehme das zurück. Gott als höchster Richter haltet sich an sein eigenes Recht, selbstverständlich. Und wegen dem war der einzige Weg der, dass Jesus Mensch wird. Dass Jesus als Mensch sündlos lebt. Dass der sündlos sich ans Kreuz nageln lässt und Strafe auf sich nimmt, die wir, die du verdient hast. Und erst so kann uns Vergebung. Und durch die Vergebung Befreiung und Beziehung zu unserem Vater im Himmel und so weiter geschaffen werden. Frei gekauft, um die Strafe von Gott auf sich zu nehmen. Da hat Jesus freiwillig und aus Liebe getan. Und am Tag vor seiner Kreuzigung hat er ein für alle Mal klargestellt, Johannes 15, 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und jetzt ist der lange Gedankengang wie zum Schluss gekommen. Jetzt kommt das Stichwort Freund
kommt jetzt hier vor. Wer ist ein Freund? Der, der sein Leben hergibt. Das ist das, was das Lamm gemacht hat. Freiwillig. Dass Jesus hier als Lamm auftritt, dass Jesus hier als Lamm angebetet wird, Opferlamm, dass seine Würde darin besteht, dass er sein Leben hingegeben hat für seine Freunde, kann nur eins bedeuten, wir sind seine Freunde. Wenn wir die Vergebung empfangen haben. Und wegen dem möchte ich noch einmal sagen, bei aller Ehrfurcht, und vielleicht ist das bei uns in der heutigen Zeit das Element, das unterentwickelt ist. Kann sein. Habe ich manchmal den Eindruck. Soll zunehmen. Unsere Ehrfurcht von Jesus soll zunehmen. Aber bitte, bitte nicht auf Kosten von Vertrautheit. Wir sind seine Freunde. Jesus ist der König von allen Königen. Aber auch der Freund, der sich persönlich für dich interessiert. Der Freund, der für dich am Kreuz gestorben ist. Der Freund, der für dich gegen die Anklage vom Teufel, der Tag und Nacht vor dem Thron Gottes vorgebracht wird, einsteht und einen Stopp sagt. Das ist der Freund, der sagt, ich bin bei dir jeden Tag, solange die Weltzeit besteht, was ja nichts anderes heisst, bis ich wiederkomme. Jesus ist mein Freund. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir in dieser Ehrfurcht und Vertrautheit Jesus können danken für das, was er uns schenkt, ihm können dienen, was heisst das überhaupt? Ich möchte noch einmal den Predigtext lesen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht, Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Wenn schon uns enthüllt wird, wie Jesus angebetet wird, wäre es nicht angemessen? Wäre es nicht angemessen, dass wir mit einstimmen in die Anbetung? Würdig das Lamm. Wegen dem ist bei uns im Gottesdienst Anbetung so ein wesentlicher Teil. Und ich weiss, vielleicht ist heute keines von deinen Lieblingslieder gekommen. Vielleicht war es so gar nicht die Stille gewesen. Vielleicht war ganz viel im Weg, wo du das Gefühl hast, das passt mir nicht so. Aber weißt du was? Auf das kommt es gar nicht drauf an. Anbetung heisst nämlich, es ist für Jesus. Es geht nicht um meine Gefühle, es geht nicht um meine Bedürfnisse, es geht darum, dass Jesus die Ehre bekommt. Und ich kann dir eins sagen, bei dieser Anbetung kommt es nicht auf die Qualität des Klangs drauf an. Du kannst singen oder nicht. Sondern es kommt um die Reinheit vom Motiv an. Es kommt auf mein Herz an. Jesus will mich gross machen. Und ich weiss, es ist nur eine äußere Form, wenn wir in Ehrfurcht aufstehen. Es ist nur eine äußere Form, wenn wir unsere Hände ausstrecken, wenn wir die Augen zumachen, wenn wir zwischen den Liedern im Gebet sind. Es ist alles Form. Und wenn wir das mechanisch tun, hat es überhaupt keinen Wert. Keinen. Aber persönlich, ich empfinde es als einen Verlust, wenn wir die Formen einfach aufgeben, die Traditionen leichtfertig auf die Seite schieben, weil wir denken, die Formen sind entstanden, wie sie uns helfen, uns innerlich aufzumachen. Ist es nicht so, dass wir in uns innen so eine Bequemlichkeit haben? Ganz ehrlich, am Sonntagmorgen. Eine Bequemlichkeit. Und es ist auch andere Hürde. Es ist auch eine geistliche Trägheit. Weil wir sehen ja Jesus nicht vor uns. Wenn er hier wäre, wäre es keine Frage. Aber wir müssen es innerlich aufmachen. Das finde ich anstrengend. Ich muss mir in Gedanken mich konzentrieren. Wer ist Jesus? Warum bete ich ihn an? Und was tue ich jetzt? Und ehrlich, ich kann einfach von mir reden. Mir hilft es, aufzustehen. Mir hilft es, die Augen zuzumachen. Mir hilft es, zu sagen, ich möchte mich ausstrecken. Und wegen dem strecke ich meine Arme aus. Anbetung für Jesus. Würdig das Lamm, das geopfert wurde. Macht, Reichtum zu empfangen. Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Gell, wir können sagen, das sind nur Worte. Aber Worte sind ganz wertvoll. Weil in dem, dass wir etwas aussprechen, hilft es uns, etwas in den Blick zu nehmen. Wenn wir hier die Macht von Jesus aussprechen, zwingt mich das fast dazu, über die Macht von Jesus nachzudenken. Wegen dem sind die Worte so wertvoll. Und gleichzeitig möchte ich das fest unterstreichen, wollen wir doch nicht bei den Worten stehen bleiben. Man sagt, Worte sind billig. Sie gehen uns leicht über die Lippen. Es ist ja der Valentinstag gerade vorbei. Aber das ist die geniale Marketing-Sache von der Blumenbranche, dass sie sagen, hey, Worte sind zu billig. Zeig, was deine Liebe bedeutet. Das ist auch schön natürlich. Aber es ist nicht ganz unwahr, oder? Es ist schnell etwas gesagt. Du bist würdig zu empfangen. Das zu sagen, kostet mich so lange nichts, wie es um nichts geht, was ich zu geben habe. Und wegen dem Glaube ist es ganz entscheidend, dass wir jetzt diesen Lobpreis hier, alle Macht, alle Reichtum, alle Weisheit, runterbrechen in einen Bereich, wo es in meinem Leben um etwas geht. Sonst bleibt es billig. Nämlich erst dann, wenn es ganz konkret um mein Leben geht, würdig bist du, alle Macht zu empfangen, wenn ich sage, Jesus, nimm dir alle Macht, ist drin eingeschlossen, auch mein Leben. Und plötzlich, dort, wo ich seine Macht in meinem Leben anerkenne, betrifft es mich gehorsam. Alle Reichtum. Das heisst, überall dort, wo ich auf meine eigenen Sicherheiten vertraue, ich möchte dir vertrauen. Weisheit. Nicht auf meinen Verstand, auf meine Weisheit. Dort, wo ich zum anderen Urteil komme, es ist deine Weisheit. Du bist würdig. Deine Stärke. Dort, wo ich auf meine Kraft vertraue. Nein, auf dich will ich vertrauen. Statt mir selber zu helfen, von dir zu helfen, zu lassen. Ehr, Raum, Anbetung, die Hingabe zu leben. Mein Freund Jesus, ich möchte ihm begegnen. Dem, dass ich ihm Anbetung schenke. Und dass die zunimmt in meinem Leben. Ganz konkret. Und ich habe vorher gesagt, die Aufzählung siebenfach ist eigentlich vollkommen. Es heisst nichts anderes als jeder Bereich von unserem Leben soll ihn ehren. Ich möchte abschließen mit diesem Bild. Schon die ganze Reihe trage ich das so wie als Eindruck auf dem Herz. Was mich an diesem Bild so fasziniert ist, das Kreuz ist scharf und alles andere verblasst. Anbetung, so wie es hier beschrieben ist, heisst eigentlich nichts anderes als Jesus rück ins Zentrum, rück in den Fokus. Du sollst scharf sein. Aber weißt du, was das bedeutet? Jeder, der schnell mitdenkt, merkt, Moment, wenn Jesus ins Zentrum rückt, was passiert denn mit mir? Was passiert mit meinem Ego? Was passiert mit meinen Plänen, mit meinen Wünschen, mit meinen Visionen, mit meinen Bedürfnissen? Werden die jetzt verdrängt? Ich würde sagen, ja, im Zentrum von unserem Herz hat es einfach Platz für einen. Es hat nur Platz für einen. Und dort gehört Jesus hin. Ich habe am Anfang als Illustration Hochzeitsfeier erwähnt. Und ich finde immer faszinierend, jetzt heutzutage hat es ja nicht einfach ein Fotograf. Meistens hat es zwei, meistens hat es je zwei Kameras. Nach jemand filmt noch. Okay. Und dann gibt es an der Trauung so zwei, drei Momente, was einfach macht. Wenn der Ring angesteckt wird. Beim Kuss. Und stell dir vor, es ist der Moment, der Kuss. Und der Fotograf hat den Fokus am falschen Ort. Mir passiert das ständig. Ich bin wirklich echt kein Fotograf. Ich will irgendetwas fotografieren. Dann ist der Hintergrund scharf. Dann ist das nebendran scharf. Und dann ist das scharf. Aber das, was ich scharf will, ist nie scharf. Und weißt du was, das ist oft in unserem Leben so. Jesus im Fokus heisst, er ist scharf. Was wäre das für ein Hochzeitsfoto? Vorne siehst du so verschwommen, zwei sich küssen, neben der Pastor lächelt. Scharf! Das käme nicht ins Album, ganz sicher. Wegen dem hat man zwei Fotografen, glaube ich. Okay. Lass mich noch einmal zurückführen. Anbetung heisst Jesus im Zentrum. Er ist scharf. Seine Bedürfnisse, seine Wünsche. Und meine verblassen am Rand. Und weißt du, was das Gute ist? Trotzdem kommen wir nicht zu kurz. Weil wir Menschen sind auf Jesus hin geschaffen. Das ist ja unsere Bestimmung, ihn anzubeten. Wenn wir das tun, dann sind wir in dem, was Gott uns dafür designt hat. Dort ist das Leben in Fülle. Der Mensch meint, wenn ich scharf bin, dann geht es mir gut. Stimmt nicht? Wenn Jesus scharf ist, geht es uns gut. Mein Freund Jesus will dich als König von allen Königen anbeten. Mit Wort, weil die leiten mich. Aber vor allem mit dem, was ich tue, damit er Ehre bekommt. Können wir aufstehen miteinander? Und wenn das Lied würdig das Lamm einfach mal singen. Und ich möchte dich einladen, dass bei dieser Aufzählung, wir haben ja eine Band, die singt für uns. Wir können einfach zurücklehnen. Auf dieser Aufzählung, die sieben Elemente, bewusst sagen, Jesus, das gehört dir. Das gehört dir. Du bist würdig, das zu nehmen. Nicht ich bin würdig, du bist würdig. Ich gebe es dir. Singen wir mal das Lied. Und nachher, wenn wir einfach einen Moment in dieser Anbetung sind, wo wir hören auf den Heiligen Geist und ihn fragen, wie kann ich zunehmen in dieser Anbetung? Welchen Bereich von meinem Leben möchtest du einnehmen? Wo soll ich zur Seite stehen, dass du in die Mitte treten kannst? Wir singen miteinander, würdig das Lamm.